Tolles Lied, das mir letzte Woche den ganzen, ja, ein paar Mal so durch den Kopf ging, die Melodie, sodass ich sogar meinen Kollegen Harald Schlegel angerufen habe und es ihm vorgesungen habe, die Melodie, übers Telefon und ihn gefragt, sag mal, wo finde ich dieses Lied? Und dann hat er mir Bescheid gesagt und heute singt es der Werner. Dankeschön, Werner. Ja, das ist Führung. Schon seit ein paar Jahren sind wir hier unterwegs in unserer Gemeinde mit einem Motto. Und ich gehe davon aus, dass wir das alle kennen und jetzt, ohne es ablesen zu müssen, aufsagen können. Es beginnt mit wir. Wow. Also nochmal. Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zu ihm, durch unsere Liebe zueinander und durch unsere Liebe zu allen Menschen. Ich finde das Motto sehr gut. Ich finde es biblisch. Aber letzte Woche hatte ich diesen Gedanken, manchmal geht es uns mit unserem Motto so wie mit dem Eheversprechen. Was haben wir nicht alles versprochen? Unserem Ehepartner, unserer Ehepartnerin an unserem Hochzeitstag. Im Grunde auch ähnliche Sachen. Ja? Wir wollen dich ehren und wir wollen dich lieben in bösen und in guten Tagen und so weiter. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir ja zugeben, unsere Eheversprechen, genauso wie auch unser Motto, das kann uns ganz schön überfordern. Denn ich persönlich, ich muss mich immer fragen, immer wieder fragen, wie sieht eigentlich meine Liebesgeschichte aus? Wie habe ich diese letzte Woche geliebt? Wie habe ich meine Geschwister geliebt? Wie die Menschen in meinem Umfeld, meine Nachbarn da drüben, meinen Arbeitskollegen, der mir eigentlich mehr auf die Nerven geht, als dass ich ihn wirklich mag, weil er so quer denkt und so schwierig ist. Wie liebe ich die Menschen, die Gott nicht kennen? Und eine Sache, die mich tröstet, ist, dass auch unsere Liebe in einem Wachstumsprozess ist. Keiner von uns liebt so, wie er eigentlich lieben sollte. Und es tröstet mich, in der Bibel zu lesen, dass selbst Menschen, die Jesus sehr nahe waren, genauso diesen Prozess des Wachsens in der Liebe erlebt haben. Und ich möchte euch einladen, heute mit mir über einen Nachfolger, über einen Jünger Jesu nachzudenken, der bekannt wurde als der Apostel der Liebe. Und ich frage euch mal, wer ist dieser Mann? Oh, ihr seid gut. Wenn wir seine Geschichte in den Evangelien verfolgen, da werden wir feststellen, dass er mit Jesus ganz unterschiedliche, auch dramatische Situationen erlebt hat. Aber wir werden auch sehen, dass er kein einziges Mal etwas tut oder sagt, was uns vermuten lassen könnte, dass er später der berühmte Apostel der Liebe werden würde. Und wenn wir heute Johannes fragen würden, ja, wie wurdest du zum Apostel der Liebe? Da würde er uns wahrscheinlich sagen, nun, ich habe es lernen müssen. Ich habe lernen müssen zu lieben. Und ich lerne es immer noch. Und er würde uns wahrscheinlich erzählen, wie das anfing, zuerst im Umfeld seiner Familie zu lieben. Wir lieben ja sozusagen, weil wir Menschen sind, von Anfang an irgendwie. Wie lernt man Liebe von Anfang an? Ich denke, es ist erstmals, die meisten von uns zumindest, in diesem Schutzraum Familie. Die Bibelforscher sind sich ziemlich einig, dass Johannes, mal sehen, ob ihr das wisst, wer war der eigentlich? Familiär gesehen jetzt. Er hatte einen Bruder, das wissen wir. Aber er war sehr wahrscheinlich der Cousin von Jesus. Es gibt einige Stellen, wenn man die zusammennimmt, dann ergeben sie dieses Bild. Salome, die Mutter von Johannes und von Jakobus, scheint die Schwester von Maria, der Mutter Jesu, gewesen zu sein. Sein Vater heißt Zebedäus. Er war ein Fischer von Galiläa, der mit seinen zwei Söhnen, Johannes und Jakobus, ein kleines Familienunternehmen betrieb. Und eines Tages taucht Jesus auf und er ruft seine Cousins, den Johannes und dem Jakobus zu, folge mir nach. Und verrückt, die zwei lassen die Netze fallen und ihren Vater Zebedäus vielleicht mit den Tagelödern im Boot und folgen Jesus nach. Sehr wahrscheinlich, weil sie etwas an ihrem Cousin erkannt und gesehen haben, etwas gespürt haben, das besonders war. Und sie werden gedacht haben, ja, der hat das Zeug für einen Rabbi. Es war nicht ungewöhnlich, dass man damals einem Lehrer, einem Rabbi auch gefolgt ist und von ihm gelernt hat als Jünger. Jesus nachfolgen übrigens bedeutet, von ihm zu lernen. Von ihm zu lernen, so zu leben und zu lieben, wie er lebte und liebte. Und später in seinem Leben schreibt Johannes sein Evangelium und einen wichtigen apostolischen Brief, in dem er uns erklärt, was er von Jesus gelernt hat. Und ein Thema, das wie so einen roten Faden die Schriften des Johannes durchzieht, ist das Thema Liebe. In Johannes 13, Vers 34, da fasst er das zusammen, was er von Jesus lernte, indem er uns sagt, dass uns Jesus ein neues Gebot gegeben hat. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsverse. Und da heißt es, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Warum ist das ein neues Gebot? Nun, ich glaube, weil Jesus das alte Gebot, die Schema des Judentums. Gott ist einer und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, aus ganzer Kraft. Eben erweiterte mit diesem Zusatz, liebt einander. Und Johannes verknüpft später in seinem Brief die zwei Liebesgebote Jesu und sagt in 1. Johannes 4, Vers 21, denkt an das Gebot, dass Gott uns gegeben hat, wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Wir sehen also, was Johannes von Jesus lernte, war dies. Liebe Gott und liebe deine Nächsten. Aber über Liebe etwas lernen heißt noch nicht, liebevoll zu leben. Wenn wir ehrlich sind, kennen wir alle dieses Spannungsfeld zwischen Wissen und Tun. Viel zu oft gibt es auch in meinem Leben Situationen, in denen ich nicht so liebe, wie ich lieben sollte. Wie oft werden wir einander schuldig, auch als Ehepartner, als Eltern unseren Kindern gegenüber, als Eltern unserer Kinder, als Geschwister in der Gemeinde, als Verwandte in einer Großfamilie. Wir werden einander schuldig, weil wir nur mit den Worten lieben und nicht mit der Tat. Johannes lernte von Jesus, was Liebe bedeutet, aber auch er liebte nicht immer mit der Tat. Als seine Liebe geprüft wurde, hat er diese Prüfung nicht besonders gut bestanden. Und Johannes würde uns wahrscheinlich heute sagen, ihr denkt natürlich immer, wenn ihr an das Versagen eines Jüngers denkt, an Petrus, der hat den Herrn dreimal verleugnet. Aber Leute, ich bin nicht besser als Petrus. Auch ich habe dreimal kläglich versagt zu lieben. Ich lade uns einmal drei kurze Episoden aus der Lebensgeschichte des Johannes anzuschauen, die uns zeigen, wie auch er, als seine Liebe geprüft wurde, nicht besonders gut bestanden hat. Und die erste Episode finden wir in Markus 10, Abvers 35. Da lesen wir, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, sie traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr, fragte er, was soll ich für euch tun? Vers 27, sie antworten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Na bravo, wenn das nicht ein versnobtes Chuzpa ist, eine Frechheit. Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet, entgegnete Jesus. Und dann beginnt er ihnen im Grunde zu erklären, was Liebe bedeutet. Es bedeutet, den unteren Weg gehen. Es bedeutet, bereit zu sein, dem anderen zu dienen. Es bedeutet, bereit zu sein, auch sein Leben für den anderen in die Waagschale zu werfen. Vers 42. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, er soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Wenn Liebe dem anderen dienen bedeutet, dann versagte Johannes in dieser Situation zu lieben. Eine zweite kurze Episode aus dem Leben des Johannes, die uns zeigt, wie er versagte, andere zu lieben, finden wir in Lukas 9. Da kommt er zu Jesus und sagt, Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb und wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns zusammen dir nachfolgt. Johannes kommt und er verklagt irgendjemanden, der im Namen Jesu Dämonen austreibt, aber der eben nicht zu diesem engeren Jüngerkreis oder zu dieser engeren Jüngerschar gehörte. Doch Jesus gab ihm zur Antwort, hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Nun, ich würde meinen, hätte Johannes wirklich von der Liebe motiviert gedacht, dann hätte er sich nicht so darüber geärgert, dass es noch andere gibt, die im Namen Jesu dämonische Festungen einstürzen lassen. Auch wir müssen in unserer Liebe anderen Christen gegenüber wachsen und dürfen auf keinen Fall einem elitären Denken verfallen. Ich denke, diese zeitlose Aussage unseres Herrn erinnert uns, dass wir nicht dazu berufen sind, andere zu behindern, die dem Herrn auch dienen. Der Dienst in der Nachfolge ist nicht ein Copyright-Monopol. Es gibt auch noch andere auf dem Weg, die ebenfalls dem Herrn dienen wollen. Und da ist es zunächst mal ganz wichtig, sich nicht besser zu halten als sie. Und es stimmt, der Dienst in der Nachfolge ist auch nicht begrenzt auf eine Gruppe oder eine Denomination. Und doch muss ich ehrlich sagen, werde ich auch persönlich immer wieder auch herausgefordert, in der Liebe, wenn man dann gerade heutzutage erlebt, eben andere Christen, andere Gruppen mit ihren Methoden, mit ihren Konzepten, es schaffen, Leute, Geschwister aus bestehenden Gemeinden abzuziehen und man könnte sich wirklich ärgern, weil ich das eigentlich unredlich finde. Aber dann lese ich diese Herausforderung hier und denke, Johann, deine Aufgabe ist es nicht, das zu beurteilen, sondern einfach zu lieben. Gott beurteilt, was echt ist und was nicht echt ist. Und was mal bestehen wird und was nicht bestehen wird. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns, sagt Jesus hier. Sehr großzügig eigentlich. Aber als die Liebe des Johannes in dieser Situation geprüft wurde, da bestand er nicht besonders gut. Tröstet mich ein bisschen, weil ich fall da auch oft auf die Nase. Wenn wir andere Geschwister lieben, dann halten wir uns nicht für etwas Besseres, sondern wir freuen uns, dass Gott auch durch sie wirkt und sie gebraucht. Eine dritte Episode aus dem Leben des Johannes, ebenfalls hier Lukas 9, Abvers 51, die Stunde der Passion, also die Stunde, wo Jesus ans Kreuz ging. Kommt immer näher. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem. Auf dem Weg dorthin muss er durch ein Dorf in Samarien. Vers 52 lesen wir, er schickte Boten voraus, diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber weil er auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte man ihn nicht aufnehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Nun, das ist nicht gerade der liebevollste Gedanke gegenüber diesen Samaritern, oder? Im Grunde wünscht er ihnen, dass sie schmoren in der Hölle. Sodom und Gomorra soll sich hier noch einmal wiederholen, in Samarien. Feuer und Schwefel soll es auf diese Samariter regnen. Johannes und Jakobus waren, bevor sie Jesus nachfolgten, hatte Markus schon vorher erwähnt, sie waren Boanerges, so hieß ihre Gang. Sie gehörten zu den Donnersöhnen. Boanerges. Und ihr Vorschlag hier, der klingt so nach einem düsteren Gerichtsgewitter. Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet? Vers 55, da wandte sich Jesus zu ihnen und wies sie streng zurecht. Jesus musste die Donnersöhne zurechtweisen. Warum denn? Die zwei hatten einen falschen Eifer. Sie verstanden die Liebe Gottes noch nicht. Wir sind nicht berufen, Gericht zu üben, sondern das Evangelium zu verkünden und Liebe zu leben. Als die Liebe des Johannes für die Samariter geprüft wurde, versagte er. Und Jesus musste eingreifen, zurechtweisen. Und wenn ich diese drei Episoden aus dem Leben des Johannes überdenke, dann weiß ich, dass selbst bei dem Apostel, der uns am meisten zur Liebe ermahnt, es ein Wachstumsprozess gab. In seinen jungen Jahren hat er in manchen Situationen in der Liebe versagt. Aber was hat diesen jungen Mann zu einem Liebenden gemacht? Was war es, das in seinem Leben dann doch diese geistliche Frucht der Liebe so reifen konnte? Klar, er hat mit Jesus Zeit verbracht. Und er durfte erfahren, wie er von Jesus trotz all seiner Unzulänglichkeit, trotz all seiner Schwachheit, trotz all seinem Versagen geliebt wurde. Er hatte tief in seinem Innern erfahren, was es bedeutet, was wir hier auch immer wieder singen in dem alten Lied von Albert Frey. Irgendwann mal haben wir sehr oft gesungen, jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so oft. Vielleicht, weil wir es früher so viel gesungen haben. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Geliebt, trotz allem Versagen. Ich trotz allem geliebt wurde von Jesus. Das hat mein Leben geprägt und verändert. Ich glaube, so würde das Johannes erzählen. Vorbild ist besser als Vorschrift, sagte schon Aesop. Und in Jesus hatte Johannes beides, das beste Vorbild und die beste Vorschrift. Nichts ist wichtiger für die Entwicklung der Liebe, als geliebt zu werden. Man kann viel über die Wichtigkeit der Liebe reden und auch lehren, aber sie zu erkennen heißt letztlich, sie zu erfahren. Johannes lernte, dass Liebe mehr ist als etwas über Liebe lernen oder wissen. Von Jesus lernt er dieses neue Gebot, liebe Gott, liebe deinen Nächsten. In den 3 Jahren sah er am Vorbild Jesu, was es bedeutet, ein Leben der Liebe zu führen. Trotzdem war es für ihn nicht einfach, andere so wie Jesus zu lieben. Das haben wir gerade gesehen. Aber ich bin fest davon überzeugt, was Johannes am meisten prägte und veränderte, war die Liebe des Herrn Jesus, die ihn umgab und umhüllte, die er immer wieder erfahren durfte. Er war ein Geliebter des Herrn Jesus. Immer wieder hat Jesus ihn mitgenommen und ihm seine Liebe gezeigt. Als er zu einem Synagogenvorsteher ging, um dessen kranke Tochter zu heilen, nimmt er Johannes mit. Als er auf dem Berg der Verklärung stieg, war Johannes dabei. Als er im Garten Gethsemane im Gebet rang, bat er Johannes, in seiner Nähe zu bleiben und mitzubeten. Und ich denke, in all diesen Situationen dürfte Johannes die liebevolle Zuwendung Jesu erfahren. Und ich bin mir sicher, wenn wir Johannes heute fragen würden, wer bist du eigentlich? Wie definierst du dich? Dann bin ich gewiss, er würde uns nicht sagen, ja, ich bin ein Jünger, ich bin ein Apostel, ich bin ein Evangelist. Er würde uns wahrscheinlich immer noch sagen, ich bin der, den Jesus lieb hat. Immer wieder treffen wir im Johannesevangelium auf diese Bezeichnung. Und wir erinnern uns an dieses Abendessen im Oberraum, nachdem Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hatte. Haben wir uns schon heute erinnert, hier beim Abendmahl, ja? Sie liegen zu Tisch, weil es damals in der Kultur so üblich war. Und dann lesen wir, der Jünger, der Jesus lieb hatte. So heißt das in Kapitel 13, Vers 23. Er lag zu Tisch an der Brust Jesu. Leute, wir dürfen diesen Satz nicht so hastig überlesen. Sonst entgeht uns eine wunderbare Wahrheit. Ich glaube, diese wenigen Worte, sie können unser Verständnis von Gott und unsere Beziehung zu Jesus radikal verändern. Jesus lässt es zu, dass ein junger Jude, ein Donnersohn, ein Rebell, sich an ihn lehnt und seinem Herzschlag lauscht. So werden wir verändert. Es gibt diese schöne Geschichte, ich habe sie mal vor Jahren gelesen, von Mordechai. Mordechai, dieser Junge, der nicht in die Synagoge gehen wollte, um das Wort zu lernen, die Tora zu lernen. Und alle Versuche, ihn hinzubringen, scheiterten. Die Eltern waren schon ganz verzweifelt, weil jedes Mal, wenn sie ihn losschickten, blieb Mordechai irgendwo hängen. Einmal hörte er die Vögel im Walde und folgte ihnen und kam nicht zur Synagoge. Und ein anderes Mal hörte er das Plätschern des Baches und er konnte nicht genug diesem Plätschern lauschen. Und der Rabbi wartete und wartete, Mordechai tauchte nicht auf. Die Eltern waren verzweifelt und sie gingen zu dem Rabbi und sagten, unser Sohn, er kommt nie bei dir an. Immer lenkt ihn irgendetwas ab, er bleibt irgendwo hängen. Und dann kommt der große Rabbi. Und er drückt diesen jungen Kerl einfach nur schweigend an sein Herz. Und da heißt es in der Geschichte, da erkannte er mit einem Schlag die Liebe, die von Gott kommt. Johannes hat diese Liebe am Herzen Jesu, an seiner Brust sozusagen erfahren. Im Grunde erkannte er Jesus als das menschliche Angesicht Gottes des Vaters, der selbst die Liebe ist. Mich erinnert eigentlich diese Aussage über den Jünger, der an der Brust Jesu lag, an die Aussage des Johannes über Jesus in Johannes 1, Vers 18. Da lesen wir, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und wenn wir diese Aussage zusammen sehen, oder diese zwei Aussagen zusammen sehen, dann wird hier von Johannes eigentlich vermittelt, dass die Liebe, die er von Jesus erfahren hatte, die gleiche Art von Liebe ist, die der Sohn vom Vater erfahren hat. Und indem er erfuhr, wer der große Rabbi war, entdeckte er auch, wer er selbst war. der Jünger, den Jesus lieb hatte. Meine lieben Geschwister, wenn wir Veränderungen in unserem geistlichen Leben erfahren wollen, wenn die Leidenschaft für Jesus in uns neu entfacht werden soll, dann müssen wir wieder Zeit an der Brust Jesu verbringen. Wir müssen seinen Herzschlag lauschen. Wir müssen erfahren, wie er ist und wieder entdecken, dass wir Geliebte sind. Brennan Manning, der schreibt, solange ich meinen Kopf nicht an Jesu Brust lehne, auf seinen Herzschlag lausche und die Christuserfahrung des Augenzeugen Johannes für mich selbst in Anspruch nehme, solange habe ich nur einen Glauben aus zweiter Hand. Krass. Er spitzt es zu, dieser Autor, und sagt, darauf kommt es an. Die Liebe Jesu erfahren in seiner Nähe, an seiner Brust. Und möge diese Wahrheit, wer wir in Christus sind, nämlich Geliebte Gottes, uns neu berühren und auch verändern. Johannes lernte lieben, er wurde verändert, indem er erfuhr, dass er ein Geliebter war, indem er erfuhr, was es bedeutet, von Jesus geliebt zu sein. Die Liebe Jesu macht aus einem Donnersohn einen Apostel der Liebe. Und das bringt mich noch zum letzten. Folgende Reflexionen beschreiben, wie Johannes verändert wurde und wie er lernte, andere zu lieben. Erstens, Johannes gibt den Gedanken vollkommen auf, dass er der wichtigste Apostel ist. Das geht aus seinen Schriften deutlich hervor. Im Grunde ist seine Demut und sein Dienst am anderen so tiefgründig, dass er selbst sich gar nicht bekannt gibt, sozusagen, in dem Evangelium, das er geschrieben hat. Er nennt sich immer nur ganz einfach, wie denn? Der eine, den Jesus liebte. Er sagt nicht, ich, Johannes, hier, der Apostel der Liebe, schreibe euch dieses Evangelium. Nein, er bleibt anonym. Das ist die Veränderung, welche die Liebe Jesus schafft. Aus einem möchte gern der wichtigste Minister sein, wird ein demütiger Geliebter, der lieber anonym bleiben will. Zweitens hat Johannes für uns eine Theologie der Liebe geschrieben. Der junge Apostel, der die Samariter verkohlen wollte und der neidisch auf andere war, weil sie auch im Namen Jesu das Werk des Bösen angriffen, er reift heran zu einem Mann, der mit Leidenschaft und glaubwürdig uns etwas von der großen Liebe Gottes zu sagen hat. Und drittens, etwas Technisches, aber nicht Unwichtiges. Die Johannesbriefe machen etwa 2% des Neuen Testaments aus, doch sie enthalten mehr als 20% der Vorkommnisse des Begriffs Liebe. Das ist nicht Überverwendung, sondern damit macht Johannes klar, was eigentlich der Cantus firmus des christlichen Glaubens ist. Johannes lernte vom ersten Tag an, dass Jesus von seinen Nachfolgern wollte, dass sie Gott von ganzem Herzen lieben und dass sie ihre Mitmenschen lieben. Das neue Gebot hatte sein Leben angefangen zu verändern, umzugestalten. Meine Lieben, wenn wir von innen nach außen verändert werden wollen, Jesus ähnlicher werden wollen, dann müssen auch wir Raum immer wieder neu schaffen in unserem Herzen für die Liebe Jesu. Und möge der Geist Gottes in unserem Herzen wirken, dass wir in dem Bewusstsein morgen und übermorgen und die ganze Woche hindurch, egal was für Schwierigkeiten und Herausforderungen uns einholen, mögen wir in diesem Bewusstsein leben, dass wir Geliebte Gottes sind. Unsere Identität, sie ruht in Gottes hartnäckiger Liebe, die er uns in Jesus Christus offenbart hat. Weil Gott uns so sehr liebt, kann unsere Liebe zu ihm und auch zu unserem Nächsten wachsen. Ich habe mir in diesen Tagen wieder mal die Frage gestellt, was wird irgendwann mal von deinem Leben übrig bleiben? Viel mehr als die Hälfte, gut über die Hälfte, ist schon gelebt. Was zählt? Was wird einmal zählen? Was bleibt? Und ich glaube nicht, dass Gott mich mal fragen wird, wie groß war deine Gemeinde? Ich glaube nicht, dass er mich fragen wird, wie viele 100 Predigten hast du gepredigt? Ich glaube nicht einmal, dass er mich fragen wird, wie viele Menschen sind durch deinen Dienst zum Glauben gekommen. Aber er könnte mich wahrscheinlich fragen, wie hast du geliebt? Wie hast du geliebt? Deine Frau, deine Kinder, deine Gemeinde, die Menschen in deinem Umfeld. Wie hast du geliebt? Und es gibt immer wieder Momente, die ich sehr, sehr kostbar finde, wo ich spüren darf, wie diese Liebe einfach lebendig wird. Vor anderthalb Wochen habe ich Alfred besucht im Altersheim, der in Kurzzeitpflege hier im Samariterstift war. Und es war so eine Situation, ich hatte meine Gitarre mitgenommen und dachte, ja, vielleicht singe ich Alfred ein paar Lieder. Aber Alfred saß zusammen mit anderen Bewohnern des Samariterstifts in dieser großen Halle. Alle sahen in eine Richtung und vorne war ein CD-Player, aus dem Volksmusik zu hören war. Es war so eine Situation, wo ich dachte, ja, wie sollst du jetzt hier reagieren? Also hier parallel zu singen funktioniert schlecht. Und dann kam die Schwester und hat Alfred richtig so in die Mitte dieses Raumes gesetzt und gesagt, ja, wir können das Ding ausmachen und jetzt singen Sie was. Und als ich gerade anfing, auf meiner Gitarre zu klimpern und mir Gedanken machte, was kann man singen, taucht Karl auf. Wir hatten uns nicht abgesprochen, aber es war so ein Moment der Freude, wo ich dachte, Gott hat das jetzt geführt, zusammengeführt, um einfach diese Menschen, die dort in ihren Sesseln, in ihren Stühlen sitzen und in eine Richtung zu schauen, zu lieben. Und beide gingen wir aus diesem Haus, nachdem wir ein paar Lieder gesungen hatten und Alfred ermutigen durften. Und nicht nur ihn, sondern auch die anderen älteren Leute. Wir gingen aus diesem Haus mit Freude im Herzen. Ermutigt, selber ermutigt. Weil wir die Möglichkeit hatten, ganz einfach zu lieben. Es gibt, und das habe ich hier schon oft erwähnt, aber es ist meine Lieblingsanekdote, deshalb erwähne ich sie nochmal. Es gibt über diesen Apostel Johannes eine Reihe von altkirchlichen Überlieferungen, die, wie manche meinen, nicht legendären Entstellungen sind, sondern die aus kirchenhistorischer Sicht durchaus auch echt sein könnten. Und da wird von dem Apostel Johannes berichtet, dass er als ganz alter Mann, und damals gab es keine Altenheime, ich weiß nicht, wer auf ihn aufgepasst hat, aber wir wissen, dass er sehr alt wurde. Als ganz, ganz alter Mann, da wurde er in die Versammlung hineingetragen. Er war viel zu schwach, um noch selber laufen zu können. Und irgendwie soll Johannes immer nur gesagt haben, wisst ihr es noch? Kindlein, liebt einander. Kindlein, liebt einander. Kindlein, liebt einander. Irgendwann mal haben die jungen Brüder gedacht, ja, der Apostel, der große Apostel, kann er uns nicht mehr sagen? Eigentlich würden wir gerne noch mehr hören. Ist das nicht ein bisschen zu wenig, immer nur das Gleiche zu sagen? Sie wurden etwas ungeduldig. Und da soll Johannes gesagt haben, und das ist bedeutend, er soll gesagt haben, ich sage diesen einen Satz deswegen, weil es das Gebot des Herrn ist und weil genug geschieht, wenn es geschieht. In diesem Sinne wollen wir uns nicht entmutigen lassen, egal was noch hier auf uns zukommt. Wir leben in einer recht verrückten Zeit. Wir wollen uns nicht entmutigen lassen, auch wenn unser Gemeindemotto uns manchmal ganz schön herausfordert und vielleicht auch überfordert. Aber der Apostel der Liebe, der Apostel Johannes, er hat es uns ganz klar durch sein Leben gezeigt. Wir stehen alle in diesem Wachstumsprozess. Und deshalb gilt dieses Motto immer noch. Und ich höre es aus eurem Munde mit eurer Stimme. Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zu ihm, durch unsere Liebe zueinander und durch unsere Liebe zu allen Menschen. Amen.